Clean Eating klingt nach gesund, natürlich und irgendwie nach der besseren Ernährung. Aber was heißt das eigentlich genau? Muss man jetzt alles selbst kochen und sind verarbeitete Lebensmittel wirklich so schlecht, wie alle sagen? Was hinter dem Trend steckt und wie viel davon im Alltag wirklich Sinn macht, das hört ihr jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Saam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller.
Schön, dass ihr dabei seid, denn heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das beim Thema Ernährung ziemlich präsent ist. Ich sehe es immer wieder, höre es immer wieder und werde immer wieder danach gefragt. Und ich habe auch schon ein Buch dazu geschrieben. Und das war so, ja.
Was für ein Zufall. Ja, man hört es überall. Es geht um Clean Eating. Und ich muss sagen, ich stolpere ja da auch irgendwie ständig drüber. Auch Verpackungen, in Rezepten, überall heißt es clean, clean, clean.
Aber ganz ehrlich, was genau ist damit gemeint? Und ganz oft schwingt da auch mit, ist das jetzt gesund? Ist das nicht gesund? Sind verarbeitete Lebensmittel wirklich so schädlich oder so gesundheitsgefährdend, wie allgemein behauptet wird?
Tja, Achim, wenn das einer weiß, dann wohl du. Du hast ja, wie du schon eben gesagt hast, sogar ein Buch dazu geschrieben. Also wird's heute bestimmt nicht langweilig.
Stimmt, das Thema begleitet mich schon länger. Also ich habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch schon wieder länger her, Clean Your Life. Es ist auch, muss man sagen, längst überholt, was da so alles drinsteht. Und deshalb machen wir auch den Podcast, damit man das mal wieder ein bisschen auf den aktuellen Stand bringt.
Dann lass uns heute mal in Ruhe auseinandernehmen, um was es denn eigentlich geht. Was steckt wirklich dahinter und heißt, dass wirklich stundenlang in der Küche stehen? Da gibt's einen kleinen Spoiler. Heißt es nicht, keine Angst.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
So Achim, jetzt geht's los. Was bedeutet Clean Eating eigentlich? Und gibt's da überhaupt irgendwie eine wissenschaftliche Definition?
Nee, also eine wissenschaftliche Definition jetzt rein für Clean Eating nicht. Also es gibt so einen NOVA-Score für die Verarbeitung von Lebensmitteln, da sage ich später nochmal was zu. Mhm. Aber die reinste Form eigentlich so, das Cleanste ist eigentlich das Rohkostprinzip, das man so kennt. Ne? Also das Grundprinzip ist ja, dass man bei Rohkost Lebensmittel nicht über 42 Grad erhitzt, möglichst unverarbeitet bleiben. Das setzt natürlich maximale Frische von verschiedenen Lebensmitteln voraus. Ne? Also beispielsweise beim Fisch natürlich in allererster Linie oder auch beim Fleisch. Also gerade wenn es ein bisschen fettreicher ist, aber auch Obst und Gemüse kommen oder fallen am besten direkt vom Baum auf dem Teller. So, also es sollte möglichst frisch sein. Kaltgepresste Öle werden verwendet und so weiter und so fort. Also das ist so das Grundprinzip von Rohkost und das ist für mich eigentlich so die cleanste Form der Ernährung. Was jetzt allerdings nicht unbedingt heißt, dass es immer gesünder ist.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Wie gesund ist denn Rohkost tatsächlich? Also da sind ja wirklich, die einen sagen super, die anderen sagen eher nicht.
Also da muss man sagen, dass das natürlich schon so ein Hype auch immer mal wieder ist, ne? Dieser Rohkost-Trend. Aber dass es evolutionär uns gar nicht so wirklich entspricht. Und das finde ich irre interessant. Ehrlich? Also der größte Meilenstein in unserer Ernährungsgeschichte war jetzt nicht der Apfel, ne? Adam und Eva oder wie auch immer, so dass der Apfel uns irgendwie so in die Geschichte, sondern die Entdeckung des Feuers. Und ja, was wir heute so als eingefleischtes Männerritual belächeln, ist eigentlich die Grundlage für unsere Entwicklung, also für die menschliche Entwicklung. Ohne Garn, über offenem Feuer wäre der Mensch nicht, was er heute ist. Also uns gibt so etwa 300.000 Jahre und Grillen ist ernährungstechnisch der Meilenstein in der Evolutionsgeschichte, also quasi der Burner der Menschwerdung. Losgetreten hat der Trend der Urmensch, also der Homo erectus, also vor über 1 Million Jahren seine Rohnahrung zum ersten Mal übers Feuer gehalten hat. Also der hat quasi nicht mehr nur ins Gras gebissen oder Rohes vertilgt, sondern er hat tatsächlich angefangen und hat das Feuer genutzt, um Nahrung bekömmlicher zu machen und überhaupt verwertbarer zu machen. Mhm. Übrigens sind wir die einzige Spezies, die Nahrung erhitzt und verarbeitet. Es gibt, Richard Wrangham heißt er, der sagt, dass das Kochen uns in den Genen liegt und wir biologisch an zubereitetes Essen bestens angepasst sind. Und er sagt sogar, dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür gäbe, dass der Mensch mit einer rein rohen Kost aus der Nahrung oder aus der Natur überhaupt überleben könnte. Ach, also wenn man rein Rohkost vertilgen würde. Und zum ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Studie der Universität Gießen, die gezeigt hat, dass es nicht möglich ist, den gesamten Bedarf an Nährstoffen ausschließlich über Rohkost zu decken. Also sagen wir mal über möglichst frisches, unverarbeitetes Essen. Und mit der Nutzung von Feuer zur Lebensmittelzubereitung, da haben sich auch, das finde ich auch übrigens wahnsinnig spannend, die Kieferpartie und der Verdauungstrakt des Homo erectus mit der Zeit immer weiter zurückgebildet und gleichzeitig das Gehirn ist stark gewachsen, weil unsere Schalt- und Denkzentrale eben extrem viel Energie verbraucht. Und dafür wurde, also für die ideale Entwicklung, wurde halt eine hohe Energiedichte gebraucht. Mhm. Und dafür ist eben weniger Kauaufwand nötig. Und deshalb ging die Kieferpartie so mit den Jahren zurück. Also wir haben quasi nicht mehr so viel Baumrinde futtern müssen, so, sondern wir haben eben durch das leichtere Kauen und wir sollten so täglich 400 Gramm Gemüse essen. Ja. So und davon so die Hälfte 200 Gramm gegartes Gemüse, die andere Hälfte 200 Gramm gern roh. Kost, Salat und so weiter. Dann auch vielleicht, naja, also der Rest von den Nährstoffen kann man auch so 250 Gramm Obst oder so, ist auch gut. Aber dann ist es schon Schluss.
Ja, das ist ja verrückt.
Und wenn das die meisten von uns essen, haben sie schon Probleme.
Ja,
das
klar.
Liegt halt daran, dass natürlich unser Mikrobiom sich auch zurückgebildet hat. Das liegt aber überwiegend an Umweltgiften und an Antibiotika, die wir einnehmen, wenn wir krank sind und so weiter. Und dann haben wir nicht mehr diese Diversität im Mikrobiom. Ja. Und deshalb können wir das auch nicht mehr so gut verarbeiten. Und deshalb ist dann meine Empfehlung, auch ruhig sich immer ein bisschen nach oben futtern, um auch die Mengen, die für uns gut sind. Also Ballaststoffe sind ja gut. Und es ist ja überwiegend bei der Carnivoren-Ernährung die Kritik, dass man zu wenig Ballaststoffe bekommt, also die sehr fleischlastige Ernährung. Und das Mikrobiom halt eben nicht ausreichend füttert, weil es ist sehr wichtig, ne, Mikrobiom hatten wir ja auch schon öfter, erzeugt Butyrat, das ist wiederum wichtig, dass die Darmbarriere stimmt, ne, das ist das Ausscheidungsprodukt der Mikroorganismen, das trennt verschiedene Mikrobiom-Barrieren voneinander, die auch getrennt gehören, es entstehen Leaky Gut und. Also es lohnt sich mehr, Ballaststoffe zu essen, Grünzeug zu futtern, aber natürlich aber nicht in der Menge, wie das King Kong macht.
Okay, aber das ist doch schon mal ein guter Rat.
Kurze Werbepause.
Werbung.
So, und jetzt verrate ich euch mal was ganz Persönliches. Seitdem ich nämlich denken kann, gehört Hacker bei uns mit dazu. Früher hieß es bei uns immer Hacker-Schmierseife. Heute heißt sie Hacker-Neutralseife. Bei uns in der Metzgerei wurde damit schon gearbeitet, als ich noch klein war. Und auch privat war Hacker bei uns immer selbstverständlich im Einsatz. Was mich bis heute begeistert, Hacker ist unglaublich ergiebig. Man braucht wirklich nur winzige Mengen. Und trotzdem bekommt man eine enorme Wirkung. Gerade im Alltag, wenn man regelmäßig putzt und nicht ständig Unmengen verbrauchen will, ist das ein riesiger Vorteil. Und bei uns in der Metzgerei ist noch was besonders wichtig, und zwar die Fettlösekraft. Und genau da ist Hacker wirklich überzeugend. Also Fett, Schmutz, Rückstände, das wird einfach zuverlässig sauber. Und wenn man, wie wir, täglich mit Lebensmitteln arbeiten, dann weiß man solche Produkte ganz besonders zu schätzen.
Für mich als Köchin ist Sauberkeit in der Küche weit mehr als nur eine Frage der Optik. Mir ist vor allem wichtig, dass wirklich gründlich gereinigt wird und keine Rückstände bleiben, die am Ende vielleicht sogar den Geschmack oder die Qualität beeinflussen. Deshalb möchten wir euch heute Hacker vorstellen. Die Marke kommt aus Waldenbuch bei Stuttgart und steht seit über 80 Jahren für unbedenkliche Putz- und Waschmittel mit einem Anspruch, den ich sehr sympathisch finde: Sauberkeit, die sich wirklich gut anfühlt. Hacker geht hier bewusst einen ganz anderen Weg. Weniger aggressive Chemie, keine unnötigen Zusätze und trotzdem eine Reinigungsleistung, die absolut überzeugt. Das Hacker-Spülmittel ist dabei nicht nur effektiv, sondern auch angenehm sanft zu den Händen. Aber auch beim Putzen spürt man den Unterschied sofort. Das Neutralseife-Spray ist für mich ein echter Allrounder. Super praktisch für die Küche, aber genauso für viele Flächen in der ganzen Wohnung.
Also Hacker zeigt für uns ganz klar, gründliche Reinigung und ein gutes Gefühl schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie gehören zusammen. Und mit unserem Code BISS15, alles groß geschrieben, BISS15, spart ihr sogar nochmal 15% auf das gesamte Sortiment unter hacker.com.
Jetzt geht's weiter.
Welche Produkte soll ich denn auf keinen Fall roh essen?
Also Hülsenfrüchte beispielsweise, die enthalten Lektine. Das sind auch sekundäre Pflanzenstoffe oder Pflanzenwirkstoffe, die erst beim Kochen zerfallen. Ne? Also Bohnen, Sojabohnen, Kichererbsen und so weiter, Mungobohnen. Die sollte man auf jeden Fall zubereiten, kochen. und dann zerfallen die auch. Oder beispielsweise Getreide, unzubereitet, sollte man auch nicht zu sich nehmen. Warum? Weil eben Phytin drin ist. Das ist quasi ein Antinährstoff, ne? Kennen wir ja. Also das ist nicht unbedingt immer schlecht, also das Phytin. Aber sorgt halt dafür, dass bestimmte Mineralstoffe eben schlechter aufgenommen werden können. Und auch die Bekömmlichkeit ist dann nicht so gut, ne, wenn man das natürlich unzubereitet isst. Kartoffeln enthalten im Rohzustand Solanin. Ne, das ist auch das, was, wenn eine Kartoffel keimt, wenn die Keime zu lang sind, dann bitte die ganze Kartoffel weg. Wenn ihr so einen, ja, sagen wir mal, einen halben Zentimeter, kann man großzügig rausschneiden. Aber jetzt nicht allzu grüne Stellen da mitessen, bitte nicht. Also es kann Kopfschmerzen machen und so weiter und so fort. Und wenn man die eben kocht, dann geht eben auch das Solanin da zu Teilen verloren. Sprossen, auch Naturprodukte, sind anfälliger für Keime. Sollte man auch drauf achten. Also Sprossenliebhaber, blanchiert.
Das finde ich jetzt ganz irre.
So kann man auch machen.
Wenn du mein Gesicht siehst, weil ich esse auch echt viele Sprossen. Auch Sojasprossen.
Das ist also, ist auch okay, wenn die jetzt ausdrücklich zum Verzehr jetzt auch angebaut sind. Mhm. Und genauso Aubergine ist wie bei Kartoffeln auch. Also auch Solanin, kann Solanin enthalten. Deshalb ist es dann mit dem Rohverzehr auch schwierig. Die DGE rät sogar davon ab. Ist natürlich anders, wenn man das jetzt als Pfannen- und Ofengemüse zubereitet oder wenn man die brät. Aber erhöht sich nicht nur die Bekömmlichkeit, sondern eben auch, dass Solanin abgebaut wird. Dann bei grünen Bohnen ist es so, dass es da giftige Eiweißverbindungen gibt, Fasin. Mhm. Und auch das kann Übelkeit, Kopfschmerzen und so weiter machen. Also deshalb Bohnen auch zubereiten, kochen, garen. Rhabarber, ne, die Oxalsäure, das hatten wir ja auch schon in einem Beitrag, wir zwei, fürs Körbchen. Und da hast du ja gesagt, ja, ich nehme die immer mit, ne, und mach da was draus.
Ja, und also, auch die Schalen, das hat mich wirklich, weil ich tatsächlich ja jemand bin, ich schmeiß ungern was weg und ich habe immer die Schalen tatsächlich in meinen Eistee rein. Mache ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Wir haben wieder was gelernt, guck.
Ja, das ist halt eben bei Patienten, die zu Nierensteinen neigen und so weiter, ne, da sollte man da vorsichtig sein mit der Oxalsäure. Also auch da ist eine Zubereitung auf jeden Fall besser. Aber ist halt auch immer so zwiespältig, ne, weil dann auch gesunde Inhaltsstoffe verloren gehen können. Aber eben nicht immer. Mhm. Schwarze Holunderbeeren sollte man auch auf 80 Grad erhitzen, um Sambunigrin und andere unbekömmliche Stoffe eben da auch unschädlich zu machen. Es kann auch zu Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost und so weiter verursachen. Dann natürlich bei Eiern ist es immer so eine Sache wegen Salmonellen, ne, und die auch zubereiten. Also es geht auch um hygienische Aspekte,
ja,
ne, also wie ein Hähnchenfleisch, Flügelfleisch sollte man ja auch durch erhitzen. Oder auch roher Teig beziehungsweise Mehl. Also auch da, rohe Eier können Salmonellen enthalten. Rohes Mehl, Bakterien, E. coli und so weiter. Ne? Das ist gar nicht so unüblich. Da können auch Stoffe drin sein, die jetzt nicht, also Mykotoxine und so, die jetzt nicht unbedingt immer unschädlich werden durch das Zubereiten, durchs Backen. Und da gibt es ja auch Verordnungen, da muss man jetzt keine Sorge haben. Aber E. coli und so weiter, also rohes Mehl, das ist ja, es gibt ja diesen Trend mit diesem Cookie-Duff-Teig, so, ne, wo man den rohen Teig isst. Also das halt auch nur, und gerade bei Kindern oder auch bei Schwangeren, in Maßen oder Besten
halt
gar
so
nicht.
Gut,
es schmeckt auch gut, ich mache das hier auch. Ja, aber außerdem Schweinefleisch beispielsweise, ne, also so ein roher Schweinefleischkonsum, ne, ist halt auch, wenn du so den Mettigel hast oder
ja,
klar. Aber ist auch immer Riechengefahr, so, ich will da jetzt nicht so große Angst schüren, aber wenn du wilde Pilze hast, Waldpilze, viele Pilze sind roh auch giftig und ungenießbar und selbst essbare Pilze wie Champignons sind im Rohzustand extrem schwer verdaulich. Das kennt man vielleicht, wenn man die mal auf einen Salat geschnippelt hat oder so roh. Kann schon ganz schön im Magen liegen. Ne? Die liegen da wirklich stundenlang drin rum. Und wer da Probleme hat mit der Verdauung, dann kann das schon echt Schwierigkeiten machen. Beim Thema Milch hatten wir das, also rohe Milchprodukte, ne, mit den Listerien und so, Salmonellen, E. coli und so weiter, Campylobacter. Also da sollte man schon die Milch, also nicht unbedingt im Rohzustand und schon gar nicht halt immungeschwächte Menschen oder Frauen schwanger sind.
Ja, sowieso,
und so, dann bitte nicht und erhitzen, weil dann die meisten schädlichen Bakterien, Toxine zerstört werden und sie dann überhaupt genießbar machen.
Aber jetzt sind wir schon beim Erhitzen. Du hast es ja gerade gesagt. Wieso oder warum ist es so? Warum sollte man bestimmte Lebensmittel auf jeden Fall erhitzen?
Also das habe ich ja eben schon gesagt, also warum man bestimmte Lebensmittel jetzt aus Sicherheitsgründen oder Hygienegründen erhitzen sollte oder dass sie überhaupt genießbar werden. Es gibt aber auch Lebensmittel, die man erhitzen sollte, damit man sie ernährungsphysiologisch verbessert, also die Gehalte, die sich erhöhen. Und das ist ja auch was, was man oft so bei, ach, ist das frisch vom Feld, was die Oma immer gesagt hat, möglichst frisch ist möglichst gesund. Aber beispielsweise der Gehalt von Vitamin A erhöht sich beim Spinat um das Fünffache, wenn man ihn eben dünstet.
Ehrlich.
Also so muss, ne? Oder beispielsweise das Lycopin, ne? Wenn man Tomaten immer weiter einkocht und so, dann steigt der Lycopingehalt, weil sich die Pflanze wehrt gegen Fressfeinde oder dass sie jetzt gefuttert wird und dann, dann bildet sich immer mehr Lycopin und die Bioverfügbarkeit wird immer besser und das ist ja sehr gut, Lycopin, ne? Krebsschutz, Hautschutz und so. Kürbisse, Süßkartoffeln produzieren en masse gesunde Inhaltsstoffe, wenn du den Feuer machst, also wenn du eine Süßkartoffel backst richtig, dann erhöht sich auch der Gehalt von gesunden Inhaltsstoffen. Das ist auch total verrückt.
Das finde ich schon spannend, ja.
Oder beispielsweise bei der Kartoffel ist es so, wenn du die kochst und erkalten lässt, dann entsteht ja wieder resistente Stärke. Also resistent, weil quasi für unseren Darm nicht als Energieträger nutzbar sind, sondern eher unsere Mikrobiom nutzen als Nahrungsmittel und als Futter.
Das ist cool.
Und deshalb ist das also 12 Stunden erkalten lassen, kennt man ja, das geht mit allen stärkereichen Produkten, also Pasta, beispielsweise Kartoffeln oder auch Reis, geht das genauso gut.
Das war jetzt für alle die, die am nächsten Tag ihr Essen nicht mehr essen wollen. Es ist gesünder und bekömmlicher.
Ja, und hat auch in der Tendenz etwas weniger Kilokalorien. Also um nochmal beim Reis zu bleiben, beim Reis empfiehlt sich auch immer, die Asiaten machen das eigentlich alle, den Reis zu wässern über Nacht, weil Reis stark arsenbelastet ist und dann das Wasser wegkippen.
Ja.
Bitte.
Bitte.
Ja, das
wenn
ist
du schon mal
sauer.
Gesehen hast, wie Reis wirklich gemacht wird irgendwo in den Ländern, also gar nicht schlimm, aber da fahren sie mit dem Motorrad drüber. Ich werde es nie vergessen, das ist so krass. Und dann hat mich mal einer gefragt, warum wäschst du denn deinen Reis 5-mal oder so? Dann sage ich, ich habe gesehen, wie Reis wirklich gemacht wird und geerntet wird und dann wäschst du ihn auch 10-mal.
Ja, aber nicht nur das ist der Grund, sondern Reis ist eben durch die Böhne stark mit Arsen belastet.
Und das kannst du auswaschen
und Arsen,
damit.
Ja, genau. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja. Ne? Also, weil dann wird er eh gekocht und dann hast du, aber Arsen würde da eben bleiben und er bleibt im Wasser. Und deshalb bitte waschen und dann auch, ja, das Wasser, also, wo man sie eingeweicht hat und wie du sagst, 5-mal oder so, dann auch wirklich wegkippen und nicht darin dann kochen. Bitte nicht.
Okay.
Ne? Also, es ist ganz wichtig, ist gerade für Leute wichtig, die eben mit Gluten Schwierigkeiten haben oder sensitiv sind, sagen wir mal so. Die ja dann verstärkt auf Reis und auf Maisprodukte zurückgreifen, oft dann überwiegend auf Reisprodukte. Und da kann es schon zu einer Arsenbelastung dann kommen, wenn man das nicht macht. Ne? Aber nochmal zu den Süßkartoffeln beispielsweise. Ich habe ja gesagt, dass der Gehalt auch ansteigt. Also ja, herzgesunde Polyphenole steigen um 75% etwa, wenn du die richtig backst.
Das
ist verrückt. Ne?
Das ist viel.
Das ist wahnsinnig viel. Also auch, was ich damit sagen will, ohne Hitze ist nicht alles spitze.
So. Oh, das war gut, das können wir uns merken.
Das kann man sich vielleicht merken. Und dass bestimmte Sachen auch tatsächlich besser, also nicht nur bekömmlicher werden oder hygienischer, sondern auch vom Nährstoffgehalt besser werden.
Das ist ja eigentlich sehr gut, ne? Das ist eigentlich schön, schmeckt besser und wird noch besser und noch besser bekömmlicher.
Ja.
Aber sind jetzt verarbeitete Lebensmittel wirklich per se ungesund? Das ist ja so die Hauptfrage. Man kennt das ja so und denkt sich,
Also da zitiere ich immer gerne den James Wong, also der das Buch vor Jahren mal geschrieben hat, How to Eat Better. Und das ist wirklich so einer meiner Lieblingsbücher, weil der eigentlich mich auf den Geschmack gebracht hat damals. Ah. Was ist denn eigentlich das Gesündeste in welcher Kategorie und wie bereitet man es zu, dass es auch maximal gesund wird und so. Und der hat auf eine Studie hingewiesen, beziehungsweise auf, es war schon eine Studie, also da ging es darum, dass man selbst Zubereitetes hat, selbst gekochtes. Oder wenn man jetzt beispielsweise in Kantinen und so weiter gegessen hat oder verarbeitetes Essen gekauft hat, Convenience-Produkte. Und zwar ist die im British Medical Journal veröffentlicht worden und da ging es darum, dass 100 Rezepte aus Kochbuch-Bestsellern von TV-Köchen mit 100 Fertiggerichten aus dem Supermarkt verglichen worden sind. Und die Fertiggerichte enthielten tatsächlich viel weniger Zucker, Kalorien und Fett, auch 1/4 weniger an gesättigten Fettsäuren als die selbst gekochten Gerichte und zweimal so viele Ballaststoffe.
Nee.
Das ist tatsächlich, ja, genau. Also das stellt so die Aussage in Frage, dass selbstgemachtes, selbstzubereitetes Essen immer gesünder ist. Es ist ja so, dass man es dann auch besonders lecker machen will, ne? Wenn man das selber zubereitet und dann kommt da nochmal ein Schuss mit und da nochmal ein bisschen was und so weiter. Und die Rezepte auch in der Tendenz dann eigentlich dazu ausgelegt sind, dass es eben besser schmeckt.
Mm.
Und das fand ich eigentlich so ganz, ganz interessant. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht alle Verarbeitungsschritte immer schlecht sind.
Mm.
Also wenn man jetzt sagt, so ein ganz klassisches Beispiel ist der Parboiled Reis.
Mm-hmm.
Also hat Erich Hutzenlaub Anfang des 20. Jahrhunderts hat das Parboiled-Verfahren oder Parboiling-Verfahren mal entwickelt. Also es ist so, dass der Parboiled-Reis und der weiße Reis, die werden aus ungeschältem braunem Reis gewonnen, aber bei weißem Reis wird die nährstoffreiche Silberhaut weggesprengt. Und bei diesem Parboiled-Verfahren ist es so, also weil sich gerade in diesem Silberhäutchen die meisten Vitamine, Mineralstoffe und so des Reiskorns befinden. Und hat er dieses Parboiling-Verfahren, also dass der Reis, der ungeschälte Reis, wird eingeweicht und dann wird mit Hilfe von Wasserdampf und hohem Druck die gesunden Inhaltsstoffe des Silberhäutchens, wenn in das Korn gepresst und dann geht quasi, dann wird er poliert und geschält. Und dann wird das weggesprengt. Das macht ihn also A, bekömmlicher und die gesunden Inhaltsstoffe werden ins Korninnere gepresst und dabei verändert sich auch etwas die Kohlenhydratkonstellation. Das heißt, dass da auch mehr resistente Stärke entsteht und man nicht so einen starken Blutzuckeranstieg hat wie von weißem Reis beispielsweise.
Mhm.
Also dieses Verfahren macht den Reis für uns wertvoller.
Mhm. Ist besser.
Und das ist ein
eigentlich
industrielles Verfahren, was da gemacht wird. Also bei Parboiled-Reis ist bei Parboiled- und Basmati-Reis übrigens so, dass die Kohlenhydratkonstellation günstiger ist.
Basmati
so,
auch, ja?
Genau, bei den beiden Reissorten ist es so.
Okay.
Aber eben, ne, Basmati-Reis ist halt nicht industriell verarbeitet, aber da ist es so. Also es wird oft bei diesem Schnellkochreis, ne, wird das gemacht.
Ja, genau, ja.
Und da hat man das einfach auch gemacht, dass der dann schneller zuzubereiten ist,
ja,
ne, dieses Parboiled-Verfahren. Oder man hat ja diese TK-Ware, bei Brokkoli ist es oft, dass ich sage, ja, ich empfehle einen TK-Brokkoli, weil das ein Sensibelchen ist. Wenn der vom Feld kommt und dann da liegt, der muss eigentlich verpackt sein. Und da empfehle ich
mir
entweder
gesagt,
verpackt
oder
TK. Das ist wie ein frisches Tresor. Und auch das ist natürlich ein industrielles Verfahren, ein Verarbeitungsverfahren. Oder bei der Tomate, also wenn ich jetzt einen Tomatenmark habe, je öfter das eingekocht ist, umso, ne, also wenn es mehrfach erhitzt wurde, das Tomatenmark oder auch eingekochte Tomaten mit Schale, noch besser, dass die besser sind, einen höheren Lykopingehalt haben als frische Tomaten.
Da freut sich jetzt jeder Pizzaliebhaber und jeder.
Ja, es ist auch so.
Ja,
also es gibt auch interessante Studien,
ja,
dass das ein super Hautschutz ist. Ne? Also gerade bei südlichen Ländern gibt es eine kleine Untersuchung von der University of Manchester, die gezeigt hat, dass 4 Esslöffel Tomatenmark, das ja viel Lykopin enthält, mehr als frische Tomaten, pro Tag über 3 Monate dazu geführt hat, dass der Hautschutz deutlich erhöht ist und man einen 33% erhöhten Schutz gegen Sonnenbrand entwickelt. Dadurch, durch das Lykopin.
Ja, das ist doch mega.
Ja, und außerdem auch für die Hautstraffheit, ne, weil hat sich außerdem der Anteil an Prokollagen in der Haut erhöht, also ein Protein, das für die Hautstraffheit verantwortlich ist und im Alter abnimmt, also auch quasi gegen die Hautalterung gut ist. Also da lohnt es sich tatsächlich, wenn man die Tomate malträtiert und immer weiter zubereitet. Ja, was gibt's da noch? Beispielsweise, wenn man einen Salat, wenn man da jetzt so reinbeißt, ein Salat kann gewinnen, wenn man ihn klein choppt und über Nacht dann in den Kühlschrank stellt.
Denkt kein
also
Mensch, ehrlich, ich sag
luftig
dir, luftig
verpackt,
ist, das hat mich
natürlich
auch
hygienisch und so,
ja,
weil an diesen Schnittstellen, nur mal so, je dunkler, je grüner der Salat, je loser die Blätter sind. Also je mehr Sonne da drauf fällt, umso gesünder ist er.
Mhm.
Sonnenlicht macht die Dinge wirklich gesünder und die Lebensmittel. Und also so ein tiefroter Loro Rosso, da müssen wir Franken immer besonders aufpassen mit den X.
Ich krieg's kaum raus.
Der hat deutlich mehr sekundäre Pflanzenschutzstoffe und gesunde Inhaltsstoffe als so ein Eisbergsalat.
Ja,
übrigens, Eisbergsalat, weißt du, woher das kommt?
Nein.
Die Amerikaner haben,
ja,
ich meine so um 1920 rum, haben die diesen Eisbergsalat erst entwickelt. Und zwar wurde der gemacht oder die haben quasi einen Salat gekreuzt, dass der möglichst frisch bleibt, auch wenn man ihn längere Strecken transportiert und das auf dem Burger halt. Also knackig, da ging es nicht darum, dass man den gesünder macht, sondern dass er schön knackig ist und schön grün bleibt. Und dabei ist der Eisbergsalat rausgekommen und den nennt man eben Eisbergsalat, weil der auf Eis quasi transportiert wurde, dass er sich auch lange hält.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Du sagst ja auch immer, Gerd, die äußeren Blätter vom Salat auf jeden Fall mitverwenden.
Ja, also ein Eisbergsalat hat wirklich wenig gesunde Inhaltsstoffe.
Aber jetzt beim Lollo Rosso oder sonst?
Oder beim Gemüsen tatsächlich die äußeren Blätter. Also die möglichst viel Licht bekommen haben, das sind die gesündesten Blätter. Also eigentlich die losen Blätter natürlich,
wenn
die
matschig sind und so. Jeder eigentlich wegschneidet, das ist halt das Problem.
Schwierig.
Mhm, ja, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Und irgendwann, ich sag's euch Leute, es ist so, dann macht man es automatisch irgendwie nicht mehr. Bei mir sind die vorher, ich gebe es zu, auch immer im Müll gelandet, aber ich schaue wirklich, ob sie noch gut sind, wasche die mit ab und auch wenn sie mal ein bisschen nicht ganz so knackig sind, leg die einfach mal kurz in Eiswasser, jetzt sind wir wieder beim Eis und dann gehen auch die wieder. Also, nur ein kurzer Tipp zwischendurch.
Und vielleicht, wer Durchblutungsstörungen hat oder so Blutdruckregulation und so weiter und es geht hin bis zu Potenzstörung, dann würde ich empfehlen, den Salat, wenn man den selber anbaut, tatsächlich mal morgens zu ernten und nicht abends.
Das macht einen Unterschied.
Also weil, genau, die Sonne baut Nitrat ab. Wenn ich den jetzt abends ernte, habe ich weniger Nitrat drin. Und das Nitrat, muss man jetzt keine Sorge haben, das ist Nitrosamine. Ne? Wenn man das mit Eiweiß oder salzreich erhitzt und so, dann entstehen Nitrosamine nicht gut. Aber wenn man dann so isst, kalt und jetzt nicht kombiniert mit besonders proteinreichem, was erhitzt worden ist, dann entsteht eben Stickstoffmonoxid. Der kann dazu beitragen. Und Stickstoffmonoxid ist beteiligt an dem Blutkreislauf, an der Blutversorgung und auch die feinen Bereiche werden dann besser durchblutet. Also die Durchblutungsfähigkeit wird verbessert und deshalb würde ich sagen, kann man den Salat dann durchaus mal morgens dann ernten, dann choppt man den klein.
Bis abends.
Bis abends und isst den abends und dann habe ich auch wesentlich mehr sekundäre Pflanzenschutzstoffe.
Das sind Tipps fürs Leben, sage ich dir.
Das sind Tipps fürs Leben, genau. Dann, was ich auch super spannend finde, was ja auch ein Verarbeitungsverfahren ist, aber fermentiertes. Das wurde eigentlich gemacht, das ist ein Verarbeitungsverfahren, gerade beim Sauerkraut und so weiter, um natürlich was haltbarer zu machen. Ist also eigentlich auch ein industrielles Verfahren, was da heute gemacht wird. Eine Verarbeitungsstufe. Aber es trägt dazu bei, dass durch die Fermentation der Vitamingehalt, beispielsweise von bestimmten B-Vitaminen, durchs Fermentieren innerhalb von 3 Wochen sich verdoppeln kann. Das ist total irre. Und außerdem hast du natürlich die gesunden Milchsäurebakterien und die Kulturen. Und das sind dann sogenannte Probiotika. Und es gibt ja die Präbiotika, sind Ballaststoffe. Das ist die Nahrung für unsere Mikroorganismen. Die Probiotika sind die lebenden Kulturen, die da drin stecken. Und das muss man wirklich wörtlich nehmen. Gerade für dich, dass man, wenn man jetzt ein Sauerkraut fermentiert hat, man hat also mehr B-Vitamine da drin und lebendige Kulturen, die für uns gesund sind. Und ich koche das jetzt.
Das ist schlecht.
So lange. Ist
das
schlecht, ist weil die nämlich dann kaputt gehen.
Ja.
Und wenn ich das nicht mache, esse ich als Salat oder so.
Kimchi, Rom, Sauerkrautsalat.
Genau, genau. Super gesund, super gut fürs Mikrobiom, weil ich dann eben auch lebendige Kulturen futtere. Und natürlich müssen die erstmal die Magenpassage überstehen.
Also, das schaffen nicht alle.
Saure Milch, das schaffen nicht alle. Aber da sind so viele drin, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn man das auch regelmäßig isst, dass man seinem Mikrobiom, seiner Darmflora was Gutes tut, indem man sie aufsiedelt mit lebenden Kulturen.
Ab wann wird denn ein verarbeitetes Essen ungesund?
Ja, also dafür gibt's die sogenannte NOVA-Klassifikation. Es ist ein System zur Kategorisierung von Lebensmitteln basierend auf dem Verarbeitungsgrad. Und die wurde von Wissenschaftlern in Brasilien entwickelt, um zu verdeutlichen, wie sich die Art und Weise, wie Lebensmittel verarbeitet werden, auf die ernährungsphysiologische Qualität und auf die Einflüsse der Gesundheit oder Gesundheitseinflüsse auswirkt. Und die Klassifikation teilt Lebensmittel in 4 Gruppen ein. Also von unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln bis hin eben zu ultraverarbeiteten Lebensmitteln. Und die Gruppe 1 wäre jetzt beispielsweise unverarbeitet, minimal verarbeitete Lebensmittel, also wie ich es eingangs gesagt habe, eigentlich nach diesem Rohkostprinzip. Die Lebensmittel sind entweder unverarbeitet oder nur minimal verarbeitet. um sie etwas haltbarer, sicherer zu machen. Also ein frisches Obst und Gemüse, klar, frisches Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Vollkornprodukte, Nüsse, Gewürze ohne Zusätze, also beispielsweise frische Kräuter gehören dazu. Dann die Gruppe 2, das sind verarbeitet oder sagen wir mal leicht verarbeitete Lebensmittel mit kulinarischen Zutaten. Also das sind Lebensmittel, die dann durch Prozesse wie Raffinieren, Mahlen oder Pressen verarbeitet werden. Mhm. Und also beispielsweise Pflanzenöle oder Butter, ne? Oder Zucker gehört auch dazu und Honig. Also Zucker, unser ganz normaler Haushaltszucker, ist verarbeitet, ist aber kein ultra verarbeitetes Lebensmittel. Genau, also das ist, der wird gewaschen und Honig ist ein Lebensmittel und das muss ich auch erstmal lernen.
Ich auch.
Also eins der natürlichsten Lebensmittel überhaupt. Natürlich wird auch immer mal wieder Schindluder getrieben und es gibt schwarze Schafe, aber es gibt in Bremen auch ein Labor, ein Institut, das ist quasi das Scotland Yards, sagen wir mal des Honigs. Und zwar sitzen die da wirklich und lesen die Pollen aus und gucken, dass der nicht gepanscht ist und so, dass wenn da jetzt beispielsweise Rapshonig draufsteht, so dass auch wirklich ein großer oder der größte Anteil an Rapspollen da drin ist und nichts anderes. Wenn da jetzt beispielsweise eine Arabica-Polle drin wäre, Arabica, also Kaffee, schwierig. Dann ist da irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, genau.
Ah, ja.
Und da sitzen die wirklich und lesen es aus. Habe ich riesen Respekt vor, finde ich. Großartig, was da gemacht wird, weil Honig darf laut der Verordnung nichts hinzugefügt werden und nichts entnommen werden. Honig, das ist ein sehr natürliches oder das eins der natürlichsten Produkte überhaupt. Genauso oder ähnlich Salz oder Stärke. Natürlich muss der Honig geschleudert werden und so, deshalb in Anführungszeichen verarbeitet, aber es ist ein sehr natürliches Produkt. Dann in der dritten Gruppe sind verarbeitete Lebensmittel. Das sind aus der aus der Gruppe 1 bestehende Lebensmittel, die konserviert oder in irgendeiner Weise verarbeitet wurden. Also, dass sie länger haltbar sind oder dass sich der Geschmack verändert. Mhm. Einfach verarbeitet, wenig Zusatzstoffe. Das ist die Gruppe 3. Also, das wäre beispielsweise konserviertes Obst und Gemüse ohne viele Zusätze, geräuchertes Fleisch oder Fisch, Käse, Brot, ne, was natürlich auch Verarbeitungsprozesse hat und so weiter. Und dann gibt es die vierte Gruppe und das sind die ultra verarbeiteten Lebensmittel, also ultra processed food. Und diese Lebensmittel enthalten neben den Grundnahrungsmitteln auch eine Vielzahl an Zusätzen, also zusätzlich Zucker, Fette, Salz, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, die meist durch ein industrielles Verfahren hergestellt werden. Also beispielsweise industriell hergestellte Backwaren wie Kekse, Kuchen, Tiefkühlpizza, Instant-Nudeln. Ne? Das ist natürlich auch so ein Klassiker. Wenn du da mal drauf schaust, was da hinten alles draufsteht, das liest sich wie, Beipackzettel. So, Frühstückscerealien oft mit einem sehr hohen Zuckeranteil. Also diese Nova-Klassifikation, die hat sowohl Lob als auch Kritik erfahren. Also es ist halt immer die Frage, wie genau kann man das einteilen? Kann man das so pauschal denn auch sagen? Also es gibt da schon auch Kritikpunkte. Es gibt Studien, wo diese Nova-Klassifikation angewendet wird. Da ist eine sehr interessante Studie, wie ich finde, von Rauber F. et al. Und die ist veröffentlicht worden hier in The Lancet Regional Health Europe. Und die hat gezeigt, pflanzlich ist nicht automatisch gesund. Entscheidend ist auch, wie stark ein Lebensmittel verarbeitet ist. Untersucht wurden 127.000 Erwachsene aus der UK Biobank, etwa über 9 Jahre. Und die Forscher haben geschaut, ob Lebensmittel eher pflanzlich oder tierisch waren und ob sie kaum verarbeitet oder laut dieses Nova-Scorings ultra verarbeitet waren. Ultra verarbeitet bedeutet zum Beispiel halt eben diese stark industriell hergestellt mit vielen Zusatzstoffen und so, wie ich es eben gesagt habe, Aromen, Emulgatoren und so weiter. Lange Zutatenlisten. Und das Ergebnis war ziemlich klar, wer mehr natürliche oder wenig verarbeitete pflanzliche Lebensmittel gegessen hat, also zum Beispiel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüssen, Samen und so weiter, der hatte ein niedrigeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, pro 10 Prozentpunkte mehr Energie aus solchen Lebensmitteln und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war um 7% niedriger. Die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit sogar um etwa 13% niedriger.
Also schon ein Stück, ne?
So.
Puh.
Anders sah es bei pflanzlichen, ultraverarbeiteten Produkten aus. Dazu zählen zum Beispiel auch vegane Fertigprodukte, Süßigkeiten, Softdrinks, stark verarbeitete Snacks. oder auch Ersatzprodukte. Und hier war ein höherer Verzehr mit einem höheren Risiko verbunden, also etwa 5% mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 12% höhere Herz-Kreislauf-Sterblichkeit pro 10 Prozentpunkte mehr Energie aus diesen Produkten. Mhm. So ist die Definition. Die einfache Botschaft lautet da, also eine pflanzenbetonte Ernährung kann sehr gesund sein, aber vor allem dann, wenn sie auf echten, möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln basiert. Ein veganes oder pflanzliches Fertigprodukt ist nicht automatisch gesund, nur weil es eben pflanzlich ist, sondern die Verarbeitungsstufe zählt schon. Mhm. Da gibt es allerdings auch eine kritische Einordnung. Also wichtig ist, das war eine Beobachtungsstudie, also die kann Zusammenhänge zeigen, das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, aber nicht sicher beweisen, dass die Lebensmittel allein die Ursache waren. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Und es könnten auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel eben Bewegung, Einkommen, Bildungsniveau, Rauchen, der gesamte Lebensstil. Und außerdem beruhen die Ernährungsdaten auf Selbstauskünften und die sind halt eben nie perfekt. Ja. Kennt sich ja selber, ne? Keiner ist perfekt. Menschen erinnern sich nicht immer genau dran, was und wie viel sie gegessen haben. Auch die Einteilung in Ultra verarbeitet ist nicht immer ganz eindeutig, wie ich das eben gesagt habe, bei dem Nova Scoring. Also manche Produkte lassen sich schwer sauber ein- und zuordnen. Und deshalb sollte man die Studie jetzt nicht überinterpretieren, aber sie passt gut zu vielen anderen Daten. Je mehr ultraverarbeitete Lebensmittel in der Ernährung vorkommen, desto ungünstiger scheint das langfristig auf die Gesundheit zu sein. Also man merkt, die Inhaltsstoffe, je mehr, desto ungünstiger ist es eigentlich
für unsere. Die Liste sollte nicht lang sein.
Nein, ich sage ja immer so ganz grob, alles was länger ist als 5 Zutaten. Aber das ist schwierig. Das ist halt nicht ein Scoring sozusagen, aber es ist nur so eine Faustformel und dass natürlich nicht auf Platz 2 jetzt unbedingt der Zucker steht. Ne? Das ist ja auch quasi so in der Anordnung. Das, was vorne steht, ist auch
am meisten drin.
Am meisten drin, genau. Also es gibt ein Fazit da, auch das habe ich mal mit Christian Sina zusammen für unser Buch, das jetzt vor einiger Zeit erschienen ist, wo wir uns mal alle Studien so angeguckt haben. Ne? Also böse Milch, guter Dinkel heißt das. Und da haben wir uns mal auf so ein Fazit geeinigt. Also es gibt klares Junkfood, Chips, Eis, Fertigpizza und Co. Und hier gilt genau wie beim Alkohol aufzupassen. Also je mehr Inhaltsstoffe drinstecken, umso mehr sollte man da irgendwie in Anführungszeichen Acht geben. In kleinen Mengen, in Maßen gibt es aber nicht gleich ein gesundheitliches Risiko. Also wenn man das jetzt mal isst, so, dann muss man keine Sorge haben, dass man da gleich mit einem Fuß da im Krankenhaus steht. Fazit vielleicht nur für die Praxis. Nicht pflanzlich gegen tierisch ist die ganze Geschichte. Entscheidend ist die Qualität. Also mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüssen, Samen und weniger stark industriell hergestellte, verarbeitete Fertigprodukte, auch wenn sie pflanzlich sind. Das ist vielleicht nochmal so, um dann Punkt zu machen.
So, und jetzt ab zu mir. Er hat genug geredet, würde ich sagen.
Krass.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Liebe Antonina, so, meine Güte, jetzt kommst du. Was ist für dich eigentlich clean?
Ich muss lachen. Der Achim, der hat heute wirklich... Aber es war auch spannend, das muss man auch ehrlich sagen. Das ist einfach so. Man muss auch mal ein bisschen ausholen. Ich finde, dass das ganz wichtig ist. Das ist bei uns ja auch in der Küche ganz wichtig. Clean ist ja nicht nur nicht verarbeitet oder ich stelle es selbst her, weil da gibt ja... Also da fängt es ja wirklich erst einmal an, wo kommt's her, finde ich. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du kennst mich ja inzwischen auch schon, dass ich wirklich auf die Höfe fahre. Ich schaue mir das an und mich interessiert das auch einfach selber. Ne? Mir ist es wichtig, was gebe ich weiter, was sehen die Leute dann auf dem Teller und schmecken das natürlich auch, weil ich finde es bei einer Kartoffel zum Beispiel ganz extrem, wenn du weißt, wo kommt die her, wie wird die verarbeitet, wie wird die angebaut, schmeckt die ganz anders, wie wenn du so ein Massenprodukt hast, das wo nur nach Wasser schmeckt. Es ist einfach wirklich so. Ne?
Darf ich nur eine Sache sagen, dann halte ich auch die Klappe.
Nee,
wo ich echt, gedacht habe, was für mich auch dazu gehört. Ich war gerade auf dem Rapsfeld und so, und weil die Blüte so schön war und
wir haben
auch für das Körbchen da was gemacht. Und dann standen da halt die Bienenkörbe, ne? Also die, wo die Bienchen reinfliegen, direkt an den Rapsfeldern. Und da dachte ich mir, siehste, guck mal, kommt hier direkt Rapsfeld und so weiter. Ne? So ein Rapshonig ist auch ganz gut bekömmlich. Also für mich ist das auch nicht mehr clean, wenn ich mir jetzt in Neuseeland den Manuka-Honig beispielsweise hole.
Natürlich nicht, nein.
Und wenn der einmal um die Welt fliegt und ich futter auch den Neuseeländern ihr Produkt weg und versorgt die ganze Welt damit. Aber jetzt nur so am Rande, jetzt kommst du, aber das ist
ja, aber es ist auch ganz wichtig. Ja, klar hat man manchmal auch Lust und sagt, heute will ich eine Ananas. Ne? Klar wächst die bei uns nicht im Spessart, das weiß ich auch. Aber ich versuche da wirklich das bewusst zu machen, auch wenn es mal was gibt. Ich habe letztes Mal auch, habe ich eine Yucca mal gesehen, bin dran vorbeigelaufen und habe gedacht, oh, ich muss sie jetzt einfach mitnehmen, weil das ist so ein bisschen Erinnerung, Karibik und es schmeckt einfach, aber das mache ich auch nicht jeden Tag und ich schaue dann wirklich bewusst dahin und genieße es dann auch bewusst. Ne? Also nur mal so am Rande, nicht jeder ist perfekt und manchmal hole ich dann auch Sachen, wo nicht bei uns vor der Haustür sind, aber so jetzt, wenn ich koche, versuche ich das tatsächlich und es funktioniert eigentlich recht gut. Ne? Du hast gerade die Rapsblüten gesagt, beste Gemüse, habt ihr das schon mal probiert, müsst ihr machen, Rapsblüten in die Pfanne, ein bisschen Ingwer dazu. Sensationell gut. Salz, Pfeffer, mehr braucht ihr gar nicht.
Fragt aber vorher den Rapsbauern, weil man kann ihn so, man kann aus dem Futter raus.
Das dürft ihr nicht einfach so nehmen. Man weiß ja auch nicht, ob es gespritzt ist oder nicht. Da musst du wirklich gucken. Also du kannst jetzt nicht einfach auf dem Rapsfeld laufen, aber tatsächlich schmecken die richtig, richtig lecker.
Die Blüten auch.
Die Blüten, ja, wenn du die wegnimmst und wirklich auch den Stängel, den oberen und das einfach kurz in die Pfanne, da brauchst du nichts blanchieren, nichts. Das schmeckt einfach super toll und sieht auch noch schön aus auf dem Teller. Ja. Also das ist schon was richtig, richtig Tolles. Ist auch mit dem Löwenzahn so, weil du das gerade sagst. Ich mag Löwenzahn super gern und viele kennen ja nur, okay, die Blätter kann man essen als Salat, ne, so. Aber ihr könnt auch die Stängel essen. Ich finde das ganz, ganz schön. Zum Beispiel auch die Blüten kannst du verkochen. Super gelbe Farbe. Ganz krass, wenn du einen Kuchen machst zum Beispiel und du mixt sie mit Öl, dann kannst du einen richtig schönen Kuchen backen. Der wird quietschegelb und die Stängel machst du einfach mit ein bisschen Olivenöl und Salz im Backofen und hast Salzstangenersatz. Also es ist wirklich cool. Oder einen Airfryer. Ich liebe ja den Airfryer. Ich mache ganz viel damit. Und mein Mann ist ja immer ein bisschen mein Versuchskaninchen und ich finde das ganz schön, weil der würde ja alles essen, was ich dem hinstelle. Also jetzt gar nicht im Negativen, sondern wirklich. Und dann sagt er letztes Mal, ja, was ist denn das? Und dann sage ich, ja, das sind Löwenzahnstängel.
Aber hast du ihm nicht auch mal einen verschimmelten Kuchen da irgendwie hingestellt?
Nee, das war nicht ich, das war meine Schwiegermama. Also bitte, das möchte ich hier nochmal ganz klar.
Wenn es da zu Folgeschäden kommt, so war es nicht.
Das stimmt, das hat er dir erzählt. Aber das war nicht von mir, da kannte er mich noch gar nicht. Das will ich hier mal klar machen. Aha. Also, Transportwege.
Es ist nicht immer Zuckerguss, was so aussieht.
Ich muss hier zurückkommen, ehrlich, ihr merkt schon, ich hab's nicht einfach. Nee, das war nicht ich. Der hat's vorher mir nicht so einfach gehabt mit dem Essen, aber jetzt ist er verwöhnt.
Okay.
Geht's ihm gut. Aber jetzt nochmal zu den Transportwegen. Es ist, also, im Allgäu war das so, da gibt's einen Jäger, vor der Haustür wird geschossen. Dann wird das Ganze zum Beispiel nach Hamburg gefrachtet, da wird's dann weiterverarbeitet, verpackt und dann kommt's wieder zurück. Das ist doch Blödsinn. Also, was ich ganz wichtig finde, ist diese Saisonalität, weil... Also klar, ich war auch schon in Häusern, da gibt's zu jeder Uhrzeit alles. So, das muss man auch ehrlich mal sagen. So, aber muss das wirklich sein? Muss ich irgendwie nachts um 24 Uhr im Winter Erdbeeren mit was weiß ich? Nee, brauche ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist nicht wichtig.
Ich muss mir schon wieder einkriegen, ja, bitte, das tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist auch was von einem Kollegen kommt, Dirk Steffens, Terra X. Und der hat mir gesagt, dass seine Eltern bauen auch auf dem alten Land natürlich Äpfel und so weiter an. Mhm. Und er sagt, natürlich, es kippt irgendwann. Also, dass Regionalität und Saisonalität ganz eng miteinander verknüpft ist.
Ganz
weil
wichtig.
Du hast einen regionalen Apfel.
Ja.
Den isst du aber erst, also den kaufst du und den isst du aber erst, sagen wir mal, im April nächsten Jahres. Das heißt, der muss quasi von Herbst, Ernte, bis in den April rein gekühlt werden.
Mhm.
Und da kippt es irgendwann.
Ja,
also wenn es jetzt um die CO2-Belastung sozusagen geht. Und dann kauft man eigentlich besser einen Apfel aus, nagel mich jetzt irgendwie nicht fest, Südamerika. Also wenn es um die sozusagen um die Belastung der Umwelt geht, um CO2, als wenn man den so lange kühlt. Und deshalb hängt das so eng zusammen. Also Regionalität und Saisonalität. Also was jetzt Saison hat, auf den Tisch.
Und auch jetzt essen.
Ja, genau.
Also um das geht's eigentlich, ja. Und dann, du hast es eigentlich schön gesagt, kauf jetzt den Spargel, jetzt ist die Zeit dafür, esst ihn jetzt. Ihr braucht nicht den aus dem Glas kaufen oder irgendwie frischen. Das muss einfach auch nicht sein, weil...
Glas ist aber auch okay.
Ja, Glas findest du auch okay, aber ich meine nur, dass es nicht zu 24/7 immer alles geben muss. Man freut sich doch auch viel mehr. Also, weißt du, ich freue mich auf die Kürbiszeit, ich freue mich auf die Erdbeerzeit, auf die Spargelzeit. Dann schmeckt es auch ganz anders wieder. Bären. Also ja, jede Jahreszeit hat so seine Specials, ja, würde ich sagen. Und wo auch gut ist. Und tatsächlich schmecken die zu ihrer Jahreszeit auch viel, viel besser. Also erstens weißt du, wo es herkommt. Also es ist eigentlich transparent. Ne? Du kannst sagen, okay, die Frische, und du weißt genau, was hast du da auf deinem Teller liegen. Ne? Das finde ich ganz, ganz schön. Und ja, du steckst...
Und sonnengereift, das ist in der Regel gesünder.
Ach schau, da macht es nochmal Sinn. Und du stärkst damit noch die Region. Also das finde ich so, unterstützt die lokalen Landwirte, Arbeitsplätze. Also Geld bleibt bei euch in der Region. Also ihr merkt, ich brenne dafür.
Das spricht wieder für die Saison und ja, dass man es hier, obwohl es ein schwieriger Punkt ist, ne? Wenn man jetzt sagt, sonnengereift ist, natürlich sind in Andalusien oder in Portugal oder, ne, hast du natürlich eine Mehrsonne, intensiver.
Ja, klar. Ist dann auch wieder.
Dann hast du wieder, aber das ist natürlich mehr, als wenn du jetzt im Norden oder wenn ich in Hamburg war und hab da was irgendwie angebaut, auf dem Balkon oder so im Halbschatten, dann hat das natürlich weniger gesunde Inhaltsstoffe. Aber man darf jetzt das halt nicht immer, finde ich, nur auf die Inhaltsstoffe beziehen, sondern auch auf den Reise, auf den Transportweg, auf was da alles, was da in dieser ganzen Produktionskette passiert, irgendwie so hängt. Und warum nicht einfach, wenn man das hier regional, saisonal um die Ecke irgendwie haben kann? Wir, dankenswerterweise, haben wir eine sehr reiche Region.
Ja, das stimmt, ja.
Und die ich auch tatsächlich durch dich auch wieder so entdecke, weil ich hier bin. Muss ich echt sagen, Antonina, da hast du mich damals wirklich so hingeschubst. Und ich fand es echt äußerst beeindruckend, dass du eigentlich alles... Du hast so ein schönes Beispiel gesagt.
Ja, genau. Es gibt hier ein Hotel bei uns in der Nähe und ich finde es richtig schön. Die nennen das tatsächlich auch so, ich glaube, 20-Kilometer-Menü. Und die beziehen alles. Also besser geht's doch gar nicht. Also Leute, wenn du sowas siehst, bitte geht da hin. Also das ist, mehr Unterstützung geht gar nicht.
Damit ist aber nicht der Supermarkt gemeint.
Nein, nicht der Supermarkt, sondern was gibt's in unserer Region und was kriege ich aus dem Umkreis? Du kannst auch 30 Kilometer, ist ja egal, aber du kannst es so machen und es ist wirklich nur dafür da. Und was ich auch ganz speziell finde, ist ein natürlicher Ernährungsrhythmus. Ne? Die Saison bietet dem Körper, was er braucht. Zum Beispiel gibt's wasserhaltiges Gemüse im Sommer, ne? Das finde ich ganz cool. Also Wurzelgemüse eher im Winter oder brauchst du mehr Nährstoffe? Und das ist was, eigentlich schon cool, die Natur, wie sie ist. Ne?
Obwohl ich es manchmal bedauere, dass man da nicht irgendwie in Kalifornien wohnt oder Hawaii.
Ja, das kann man ja machen, da kann man
ich
ja hin.
Ich auch gerne mal so eine Ananas.
Ja gut, aber das...
Vom Strauch.
Das ist wirklich krass. Wenn du lang in so einem... Ist ja egal, in welcher Region. Ne? Bei uns war es so, ich hatte vor der Tür, hatte ich Chinolas, also Passionsfrüchte. Wenn ich hier eine Passionsfrucht, kann ich gar nicht essen. Also wirklich, das ist, kannst du nicht, oder Bananen. Ich hatte einen Bananenbaum, ne, dann nimmst du die Staude, die hängst du dir dann einfach vor deine Wohnungstür und dann zupfst du die Bananen ab. Du kannst hier die Bananen überhaupt gar nicht mehr essen.
Schwer denkbar.
Schwer denkbar, aber so habe ich mal gelebt. Auch wenn sich's keiner vorstellen kann, viele können sich das nicht, aber ganz einfaches Leben und wirklich schön.
Obwohl bei uns ja eigentlich auch viel gut hier in der Region, ne? Also bei uns wachsen Aprikosen, Pfirsiche.
Ja, es gibt hier genauso wunderschöne
Feigen.
Ja.
Also es gibt in Aschaffenburg am Schloss übrigens ist ein riesengroßer Feigenbaum.
Oh, das schmeckt so gut. Ich liebe Feigen.
Und auch hier bei uns aus dem Garten. Das mache ich beispielsweise. Ey, das liebe ich. Im Sommer, du marschierst raus, dann pflücke ich mir da richtig eine Feige hin.
Boah.
Und hau mir die so mit ins Müsli. Das ist so lecker. Streuobstwiesen. So bei uns.
Ja,
die alten Apfelsorten.
Ja, pflanzt es auch wieder, bitte.
Ja,
kauft
viel
es.
Viel bekömmlicher tatsächlich auch. Ne? Und dann auch mit dem Schalenanteil essen, weil da Polyphenole drin stecken, erhöhen auch Bekömmlichkeit und so weiter. Auch gerade, man spricht dann so vom antiallergischen oder Äpfeln, ne? weil das sozusagen das Allergiepotenzial darunter setzt. Also auch da ist wichtig für die Fauna und Flora hier bei uns, dass man das noch hat, Streuobstwiesen. Und auch da in der Natur eine möglichst große Diversität hat. Ne? Also eine Artenvielfalt und schmeckt hervorragend.
Macht es, wirklich. Wenn ihr daheim auch Platz habt, seht doch mal einen Baum. Macht es doch mal. Ich finde, das ist wirklich...
Jakobsischer Apfel.
Oh, der ist auch gut. Ja. Der ist auch wirklich gut. Ja. Also es ist wirklich was Tolles. Ihr merkt schon, wir schwelgen dafür. Aber es schmeckt auch ganz anders. Hast du schon mal Lauch angebaut daheim und hast ihn gegessen? Also meine Nachbarin Natalia, also du siehst, ich wohne wirklich hier. Ich werde auch immer versorgt. Das ist ganz süß, ehrlich. Ich kriege immer von jeder Ecke, weil sie sagen, oh, wir haben dann zu viel, da kriege ich Salat, da kriege ich dann Lauch und so. Aber es schmeckt so krass anders, wie wenn ich das kaufe und es liegt schon ewig. Und wirklich, schneidet euch das mal ab und esst einfach ein frisches Schnittlauchbrot. Wie einfach und wie gut ist das denn? Bisschen Butter drauf, eine gute Butter.
Aber wir sprechen ja die ganze Zeit irgendwie so von unserer Region und ja. So. Ne? Ich musste ja vorher auch sagen, ich bin ja mit 19 schon in Hamburg und war dann oben Schleswig-Holstein und so. Sehr ertragreiche Böden, viel Kohl und so.
Ja, das stimmt.
Ne? Gibt viele Kohlkönige und Kohlköpfe gibt es auch, gibt es bei uns allerdings auch. Aber so hat ja so jede Region auch irgendwie so eine Spezialität bei uns in Deutschland. Ne? Oder wie hast du das da gemacht? Hast du gesagt, ich kaufe nur aus einer gewissen Region oder aus einem Umfeld oder ich gucke, wo gibt es denn eigentlich so, welches Land, Bundesland steht für welchen Anbau?
Also natürlich gibt es so diese Bundesländer, wo wirklich für was Spezielles stehen, aber tatsächlich ändert sich das auch immer ziemlich. Also wenn du denkst, jetzt Niedersachsen ist so, ich glaube, das führende, also wirklich eins der führenden Länder, auch bei Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, also auch bei Spargel ganz bekannt, finde ich ganz, ganz spannend. Nordrhein-Westfalen ist ein Zentrum eher für Freilandgemüse, das Salate, Kohl, aber die haben auch wirklich einen intensiven Gewächshausanbau. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Viel Tomaten und sowas kommt wirklich von Nordrhein-Westfalen. Dann Bayern, klar, wer kennt's, die Kartoffel, das ist auch, ja, aber ehrlich, also ich bin damit groß geworden für uns, Kartoffeln. Und das ist einfach ein tolles Produkt. Also die Kartoffel ist bei mir nicht wegzudenken. Und wenn die gut ist, brauchst du nichts dazu. Ich brauche weder Salz noch Butter noch irgendwas. Wenn die Kartoffel als Grundprodukt stimmt, dann ist der Teller doch schon sensationell.
Da wird auch extrem viel Forschung betrieben.
Mit Kartoffeln?
Das ist krass.
Ja?
Ja, ja. Ich war da tatsächlich in einer Forschungsanstalt vom Land Bayern und das ist total verrückt. Also da wird auch die Kartoffel gesucht und gezüchtet, die beispielsweise beim Frittieren möglichst wenig Acrylamid produziert sozusagen, ja. Oder wo das entsteht, ne, und dass sie keine braunen Stellen kriegt und so. Mhm. Also es ist ein Wahnsinn, was da Aufwand betrieben wird, um die perfekte Kartoffel. Auch für den jeweiligen Zweck zu
ja, ist ja auch wirklich
züchten.
So.
aber sag mal, Clean Eating heißt nicht stundenlang in der Küche stehen, oder?
Also das Ding ist ja wirklich Clean Eating. Du hast es so schön aufgezählt vorhin. Was ist Clean Eating überhaupt? Was für mich wirklich gar nicht geht, sind diese, wirklich, wo ich meinen Horror und meinen Graus kriege, sind diese Fertigsuppen. Also das ist für mich, das rieche ich einfach schon, auch wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und ich weiß genau, der hat einen Brühwürfel da reingehauen. Und das ist also so.
Die fix und fertig.
Das ist wirklich für mich ganz, ganz schlimm.
Schmeckt es auch.
Schmeckst du das auch?
Ich
finde, das ist ganz ein spezieller, ich sage ja, ich will es gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Mhm. Das Problem ist nur, wenn du damit aufwächst, dann ist es für dich ganz normal und du empfindest das Normale dann gar nicht mehr so gut. Das ist wirklich was, das merke ich auch bei vielen Kindern in meiner Umgebung, die wirklich nur das kennen. Dann finden die deins dann und denken, dauert ein bisschen, bis sie das wieder als normal empfinden.
Obwohl es ja bei diesen Würfeln und so auch wirklich sehr natürliche
gute.
Produkte
gibt's
gibt.
Auch ne? Gute.
Gibt's auch echt, wo ich eher ein Problem mit habe, so Fertig-Hollandaise.
Ja, das ist
oder
auch
Bernays.
Und das ist so einfach gemacht. Also du bist schon beim Thema Soßen, Suppen, alles so. Ne? Das sind so Basics, wo ganz einfach eine Bernays. Ich rede jetzt nicht, dass du sagst, okay, du musst die Hollandaise mit. Klar kannst du das machen. Ja, wir hatten das Thema erst, Achim und ich, weil er mich gefragt hat, wie würdest du das machen? Und ich sage immer, für zu Hause, da brauchst du jetzt nicht ewig vorkochen und sagen, komm, du machst dir eine Reduktion.
Okay. Moment, bei Hollandaise bin ich bei dir, bei der Bernays, bei meinem Herzensfreund Jürgen Meschede. Ja, aller Chefredakteur des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Mhm. Und der bat mich drum, eine Bernays zu machen, weil er eine fertige gekauft hat und es war eben nichts und weil er die so gerne isst. Also das war, lass uns was zusammen machen. Gut. Ich habe also dich angerufen und gesagt, du Antonina, wie kriege ich das irgendwie, weil ich ein anderes Rezept irgendwie so drin hatte und es ist schon aufwendig. Und du hast gesagt, du, ich mache das so und so und so und du musst halt rühren.
Das ist wichtig. Also du brauchst ein bisschen Schmackes im
Alter Schwan. Ich war wirklich schweißgebadet. Naja, wenn du die Butter dann da halt so
ja, musst du.
Und so.
Rühren musst du.
Aber sie war großartig. Und vor allem, es ist auch ein Produkt, was du dann essen musst.
Ja, klar.
Und nicht stehen lässt, dann trennt die sich wieder, dann kriegst du die nicht mehr wieder zusammen und so. Also, es ist, also bei Hollandaise bin ich ganz bei dir. Bernays ist schon wirklich für Fortgeschrittene und so und dauert auch einen Moment länger. Für dich als Profiköchin, du sagst, ist das schnell gemacht.
Ja, aber eigentlich ist eine Bernays nur eine Ableitung von der Hollandaise, bedeutet, da ist gar nicht viel Unterschied.
Ja, außer erzähl mal, wie machst du jetzt eine Hollandaise? Kannst du da einfach hochziehen sozusagen?
Du bist bei der Mayo. Du bist bei der Mayo. Bei der Hollandaise ist es auch, die wird genauso geschlagen. Also das ist
gibt's da nicht auch Tricks, wo man sagt?
Ja, es gibt Tricks, aber ich mache das daheim wirklich so, dass du sagst, okay, ich mache es nicht über dem Wasserbad, ich mache es tatsächlich direkt über der Hitze, weil ich natürlich auch das Gefühl dafür habe. Daheim, wenn jetzt jemand noch nie eine Hollandaise gemacht hat, würde ich immer sagen, mach's über dem Wasserbad, dann geht nichts schief. Ne? So. Und dann schlägst du die Eier auf, aber ich mache keine Reduktion daheim. Vielleicht sind viele Kollegen jetzt da draußen und schlagen die Hände über den Kopf, oh Gott, was macht denn die Frau Müller da wieder? Aber ich bin auch zu Hause so, ich will, dass es schmeckt, ich will, dass es gut ist und es geht oft auch einfacher. Und ist klar, es ist der originale Weg so, aber es ist wichtig, dass viele Wege nach Rom führen. Bitte, merkt euch das, alle Lieben, die immer irgendwie sagen, so geht's nicht. Probiert's aus und dann könnt ihr sagen, schmeckt euch nicht. Aber ich bin mir fast sicher, es schmeckt euch. Ihr braucht nur Eier, ihr braucht ein bisschen Weißwein, kannst du auch weglassen mit Zitronensaft, wenn du willst, Salz und dann schlägst du das Ganze ein bisschen auf. Also ein bisschen, brauchst du schon Kraft. Also das brauchst du. Und dann lässt du die Butter einrieseln, also viel mehr und dann hast du eine Hollandaise. Wie einfach geht das denn? Also bitte. Wenn sie mal ein bisschen abscheißt, sagt man so, es tut mir leid, das Wort ist einfach so, dann lässt du einfach ein bisschen lauwarmes Wasser mit dazu, dann bindet sich's oft echt wieder von allein und es geht eigentlich so gut wie nichts schief.
Das sind dann die Tricks, die man nach dem x-ten Mal irgendwie so, ach guck mal, dann kriegt man die irgendwie so zugestreut. Und so, aber das war wirklich, ich muss sagen, die beste Bernese, die ich immer. Ja, aber das liegt am das liegt an dem Schlag. Also was du so dreimal liest.
Also ich muss aber das lache ich ganz oft, wenn ich arbeite ja immer in Showküchen oft. Bedeutet, wenn ich dann da die Hollandaise aufschlage, ich schlage die abends dann auch auf, ne, dort. Und dann stehen die Gäste davor und gucken und denken, okay, das sieht so easy aus, das Aufschlag. Ja, das bedeutet schon ein bisschen Kraft. Also so ist es nicht. Es schaut bei mir einfach ziemlich einfach auf. Aber ihr braucht ein bisschen Können dazu. Aber
und Mut.
Und Mut.
Das möchte ich euch echt zusprechen, weil es ist, also ohne dann, natürlich ist quasi die Spitzenküche und so, ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack und ich möchte da keinem zu nahe treten. Aber Kochen kommt von Kochen.
Kochen kommt von, ich bin voll bei dir.
Das ist eigentlich total, es liegt alles so auf der Hand. Und man muss da nicht irgendwie, man kann auch mal was aus dem Handgelenk machen.
Ja, finde ich auch.
Und nicht da alles mit Messbecher und mit irgendwas, sondern. Und
daheim sowieso nicht. Also da geht's ja wirklich drum, es soll schmecken, es soll authentisch sein, es sollte jetzt nicht wirklich ungesund sein. Das wäre halt schön, wenn da noch irgendwas Positives bei rüberkommt. Und ich hatte jetzt wirklich vor 2 Tagen, wir haben gegrillt und ich finde das so schön, weil mein Mann kann wirklich nicht so gut kochen. Das kann man auch wirklich so sagen. Und der hat einen Guacamole gemacht. Ich habe ihm gesagt, du brauchst nicht viel, weil er liebt es. Und sage ich, mach's dir doch mal selber. Du musst doch die nicht immer, dass ich dir die dann mache. Ne? Also Avocados, Limette, Salz, ein bisschen Zitrone und Olivenöl. Hä? Und wer will Knoblauch? Weil ich mag Knoblauch, muss man nicht. Und das ist einfach so einfach und so gut. Also weißt du, wie ich meine, du brauchst keine 200 Zutaten, um irgendwie dieses Lebensmittel irgendwie in Licht zu rücken. Das Lebensmittel scheint für sich, weißt du, und das ist einfach echt schön. Du musst nur so ein bisschen wissen, wie unterstützt du das Ganze, dass es lecker ist. Und das ist eben auch bei Soßen.
Man kann ja da auch ein gesundes Fastfood draus machen, indem man es vielleicht auch auf Vorrat zubereitet. Das schont natürlich auch die Umwelt.
Ne?
Und auch den Geldbeutel, wenn man größere Gebinde dann einkauft
auf
und dann auch
Fall.
Schön im Angebot und dann friert man sich das ein.
Also da habe ich wirklich noch was Tolles. Das muss ich jetzt kurz noch raushauen, weil also bei uns, ich komme ja aus einem kleinen Dorf, da betreibt ein Pärchen Foodsharing. Kennst du das?
Ja, klar.
Ich finde das so was Großartiges und bitte, liebe Leute, nehmt es nicht, das nehmen nur Menschen, die kein Geld haben oder sonst. Völliger Quatsch. Bitte, das sind Lebensmittel, die werden sonst weggeschmissen, die sind noch super gut. Bitte unterstützt sowas. Wenn ihr sowas im Dorf habt oder Freunde, die das machen, bitte dankt denen einfach, nehmt es, dass es nicht im Müll landet, weil die Supermärkte schmeißen das in große Container und es kommt weg, wenn das keiner abholen würde. Und es sind wirklich Sachen, die tipptopp in Ordnung sind.
Foodsharing oder zu den Tafeln, ne?
Wer in der
Stadt wohnt oder in Stadtnähe.
Bitte macht es.
Es gibt Menschen, die freuen sich darüber und es gibt auch Menschen, die nach wie vor Hunger leiden. Das muss man auch so sehen.
Und
für mich gehört zu dem Clean Eating auch weniger Food Waste dazu.
Ja, passt einfach auch sehr gut zu dem Thema. Auch ich gehe dahin, ne, und hol mir was und dann rufst du mich an und sagst, brauchst du das noch oder ist so viel übrig? Mach doch irgendwas. Sag ich, ja klar, auf jeden Fall.
Also eigentlich heißt ja Clean Eating nichts anderes. So würde ich das vielleicht mal irgendwie abrunden als achtsamer, bewusster, mit weniger Zusatzstoffen die Lebensmittel, unser Essen zu betrachten.
Finde ich auch. Und es gibt wirklich so einfache Alternativen. Macht euch da einfach mal so Gedanken. Muss ich tatsächlich die Spätzle immer fertig kaufen? Oder sage ich, okay, ich habe Eier und ich habe Mehl, ich mache es selber. Weißt du, wie ich meine? Es geht so einfach, dauert meistens nicht mal so lange, wie die Tüte zu öffnen.
Und es ist kein Schönheitswettbewerb. Es muss nicht,
ein
Spätzle aussehen wie das andere.
Nee. Ja. Aber so eins der Dinge, wo ich noch am Schluss sagen will, ist Pesto. Bitte, ihr braucht kein Pesto kaufen. Erstens ist es super teuer im Supermarkt. Ihr könnt aus allem Rucola, Löwenzahn, Petersilie. Oh Gott, ihr könnt aus allem, also klar, aus Basilikum, Tomate, Pesto machen. Erstens sind Reste verwendet. Zweitens könnt ihr reinhauen, was ihr wollt. Ihr braucht keine Pinienkerne, nehmt Sonnenblumenkerne. Was weiß ich, weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist, ich werde ganz oft gefragt, ja. Darf ich das an der Stelle mal sagen, bitte. Mit den Pinienkernen, also beziehungsweise mit einem Pinienpesto. Warum schmeckt ein günstiges Pinienpesto nicht so gut? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil weniger Pinien drin sind.
Ja, klar.
Also Pinienkerne, so, was ja nicht ein falscher Ausdruck ist, weil das ja die Samen sind.
Eigentlich die Samen, ja.
Das ist total aufwendig. Also
total.
So die Pinieros müssen da oben reinklettern. Das ist also kein Massenprodukt oder so, wo du dann da durchfährst.
Das ist ja auch so teuer.
Und dann müssen die rausschlagen sozusagen. Dann ist die Pinie erst nach Jahrzehnten, trägt die erst die Pinienzapfen und so. Und deshalb ist es klar, dass wenn du was kaufst, was Hochwertiges, das ist genauso gut mit einem guten Aceto Balsamico.
Ja, klar.
Sag mal, wenn du Aceto Balsamico kriegst, du den nicht für 3 €.
Das geht nicht, dann ist es keiner.
Sondern der ist halt 50, 60 Jahre in diesem Fass.
Und es dauert seine Zeit und darum kostet es auch Geld. Und dann darf man es auch schätzen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das kaufst, schätze das, hab das und nimm das auch, ist alles gut. Aber wenn ich das nicht ausgeben möchte, was auch völlig verständlich ist, weil ich mir denke, okay, 100 Gramm Pinienkerne oder 50 kostet wirklich, wirklich Geld. Dann nehmt einfach Sonnenblumenkerne, kostet nicht mal ein Zehntel davon und du kriegst wirklich ein gutes Ergebnis hin, kannst du dir wegfrieren und du hast dein Pesto immer zu Hause.
Darf ich da noch einen kleinen
Tipp verraten? Ja, bitte, darfst du immer.
Also vielleicht auch der Spitzenköchin mal und euch.
Immer.
Es wird alles intensiver, wenn man es leicht anröstet, gerade bei Nüssen beispielsweise.
Also ich wusste es, aber danke.
Ja, klar. Aber bevor wir es vergessen, also Pinienkerne ja sowieso, aber auch Sonnenblumenkerne. Ne? Natürlich nicht dunkelbraun und so, dann ist es wieder ungünstig, aber so leicht, dass auch die ätherischen Öle frei werden und so.
Ja.
Man riecht es übrigens, wenn man durch Pinienwäldchen läuft, die riechen erst ab so, circa 30 Grad.
Ja, das stimmt.
Weil dann die ätherischen Öle austreten und die Bäume sich schützen wollen, ne, vor der Hitze und so. Riecht herrlich, wenn du da durchläufst. Spanien, Pinienwälder. Aber leider erst ab recht hohen Temperaturen.
Ja, das hast du schön gesagt. Zum Abschluss möchte ich nur noch eine Sache sagen, weil ich da ganz oft gefragt werde, wie machst du das? Und gerade bei Soßen, das ist immer so schwierig, man will daheim eine Soße machen. Macht euch einmal eine Grundsoße, einen Fond, wie auch immer ihr wollt. Ihr habt ein paar Knochen oder geht zu eurem Metzger, der hat irgendwas über, geht auch ohne, könnt auch eine vegetarische machen. Schönes Gemüse, ein bisschen anrösten, Tomatenmark wieder dazu, ablöschen und das Ganze einkochen lassen. Und dann habt ihr immer irgendwas daheim, wo ihr sagt, okay, das schmeiße ich in meine Pasta noch mit rein, das schmeiße ich noch in meine Suppe.
Natürlicher
Geschmacksverstärker. Eine große Menge vormachen, habe ich immer daheim, habe ich eine gute Menge, muss nicht 10-mal anfangen. Besser geht's doch gar nicht.
Wunderbar. Es wird Zeit fürs Erfolgsrezept der Woche.
Auf jeden Fall.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Und wie immer gibt's zum Schluss unser Erfolgsrezept der Woche, passend zum Thema natürlich, das cleanste Gericht, das ihr je gesehen habt.
Das beantwortet die Frage, wie kriegt man das Ganze möglichst unverarbeitet hin, ohne dass es kompliziert wird?
Ja, genau. Und ganz wichtig, natürlich maximal lecker, maximal clean heute, aber eben so, dass man es auch im Alltag wirklich hinbekommt. Wir machen heute nämlich eine Mayonnaise. Ja, wirklich. In 3 Minuten Vorbereitung, 2 Minuten Zubereitung, 1 Minute. Besser geht's gar nicht. Also haltet euch fest. Ihr braucht dafür 2 Eigelb, 300 Milliliter neutrales Pflanzenöl. Ganz wichtig, kauft auch nicht das Billigste, nehmt wirklich eins, das wirklich ein bisschen besser ist. Das ist immer ganz schön wichtig. Salz, Pfeffer, 1/2 Teelöffel Dijon-Senf, geht auch mittelscharfer Senf. Und wer mag, ein Spritzer Zitrone, das finde ich immer ganz, ganz lecker. Das Ganze kommt wirklich, es ist so einfach, in ein hohes Gefäß, Stabmixer rein und dann wird's hochgezogen. So. Dann habt ihr eure Mayonnaise. Dauert länger, wenn ihr eine Packung aufmacht, würde ich mal sagen.
Das hängt nicht an der Decke, die Mayonnaise.
Es hängt nicht an der Decke, aber ich habe ein paar Tipps, die sind noch wichtig. Alle Zutaten müssen, also es muss wirklich, sonst funktioniert es nicht, Zimmertemperatur haben. Also alle gleich, die Eier können nicht aus dem Kühlschrank sein und das Öl irgendwie warm, sonst verbindet sich es einfach nicht. Ja? Die Eier müssen frisch sein, bitte, ganz wichtig, klar, weil es ist rohes Eigelb. Dann, was noch wichtig ist, beginnt wirklich mit Mixen auf dem Boden. Also nicht in der Mitte anfangen mixen, sondern auf dem Boden. Wenn das Eigelb angefangen hat zu emulgieren, zieht es ganz langsam hoch und dann bindet alles. So. Und wenn es zu dick ist, dann einen Schuss Wasser. Wenn es zu dünn ist, einfach noch ein bisschen Öl dazu gießen. So. Vorbereitung 2 Minuten, Zubereitung 1 Minute. Schneller geht es nicht. Viel Spaß.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Damit sind wir am Ende dieser Folge und auch vorerst quasi, weil wir gehen in die Sommerpause. Da sagen wir allerdings gleich noch was zu, aber cleaner wird es erstmal nicht. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine Bewertung da und abonniert unserem Podcast.
Und zum Abschluss gibt es noch unseren kleinen Merkreim. Wie immer fragen wir ChatGPT, das Wichtigste der Folge in einem kurzen Reim zusammenzufassen. So merkt man sich's einfach besser.
Clean heißt nicht perfekt und auch nicht Verzicht. Weniger verarbeitet, mehr braucht es oft nicht.
Selbstgemacht ist super, doch Druck bringt's nicht weit. Gute Entscheidungen zählen Schritt für Schritt mit der Zeit. So, und jetzt, ich habe es eben schon angekündigt, wir haben viel gemacht. Wir haben 40 Folgen jetzt für euch produziert. Und jetzt die Antonina geht auch mal in den Urlaub mit ihrer Familie.
Und ein bisschen Pause machen.
Ich werde mich auch ein bisschen im Garten widmen. Ja. Schreibt uns gerne auf Instagram. Also wir werden das jetzt erstmal hier ruhen lassen.
Ja.
Und ihr hört quasi erstmal nichts von uns. Aber wir melden uns dann bei Zeiten mit neuem Content, neuen Folgen bei euch.
Auf jeden Fall.
Und schreibt uns bitte jederzeit gern, wie gesagt, auf Instagram. Und da seid ihr mit uns im Austausch auf der Seite Is Ernährungswissen mit Biss.
Vielen Dank auf jeden Fall für die letzten 41 Folgen. Ich bin, also wirklich, es ging so schnell vorbei jetzt, die 41 Folgen, dass ich da gar nicht. Also es ist ganz, ganz toll. Mir macht der Podcast so viel Spaß. Mit Achim habe ich so viel gelernt schon. Ich hoffe, ihr auch.
Umgekehrt.
Und schaltet gern wieder ein, wenn es dann soweit ist. Da wird man uns sehr, sehr, sehr freuen. Wir sind sehr
maximal lecker dankbar. Und maximal gesund. Ja. Wir hören auf jeden Fall voneinander.
Auf jeden Fall. Macht's gut bis dahin.
Bleibt gesund.
Tschüss. Tschüss.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.